Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahns.
Ein Shutdown fürs ganze Land soll verhindert werden. Das ist Kanzlerin Angela Merkel wichtig. Und damit grüßt euch zum Update-Podcast an diesem Dienstag. Ja, die Kanzlerin hat sich heute mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder geeinigt auf strengere Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Zum Beispiel 50 Euro Strafe für den falschen Namen in der Liste im Restaurant.
Und es wird dringlich empfohlen, Feierlichkeiten zu Hause in privaten Räumen nicht mit mehr als 25 Teilnehmern durchzuführen.
Was auf dieser virtuellen Konferenz noch beschlossen wurde, schauen wir uns genauer an und sprechen auch darüber, wie andere Länder mit der Corona-Krise aktuell umgehen. Außerdem startet heute Nacht ja der prominente Dogfight zwischen Donald Trump und Joe Biden. 36 Tage vor der Wahl findet heute das erste TV-Duell der beiden statt. Wir machen euch fit dafür und sagen, was wichtig wird. Und seit gestern wissen wir, 90 Regionen in Deutschland sind geologisch geeignet für strahlenden Atommüll. Das neue Endlager, das gesucht wird, soll ja mindestens 1 Million Jahre bestehen bleiben. Ja, wie macht man etwas bitteschön für 1 Million Jahre kenntlich? Zum Beispiel, indem man ganz viele Tonscherben an der Stelle, wo der Atommüll in der Erde liegt, übereinander stapelt.
Ton ist nicht interessant in dem Sinn als Sammelobjekt. Es ist etwas Wertloses. Also wenn man da Millionen von Objekten in der Gegend von diesen Endlagern untiefer graben kann, kann man den Standort markieren,
sagt der Geologe Markus Buser aus Zürich. Das Wichtigste des Tages heute an diesem Dienstag für euch in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Eins war klar, Lockerung wird's nicht geben heute bei der Konferenz von Angela Merkel mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder. In Deutschland, da steigen nämlich die Zahlen der Neuinfektionen mit dem Coronavirus wieder an. Robert-Koch-Institut meldet heute 1.396 Neuinfektionen. NRW, Bayern und Baden-Württemberg sind gerade am stärksten betroffen. Was ist also rumgekommen bei dieser virtuellen Konferenz? Sprechen wir über die neuen Corona-Schutzmaßnahmen mit Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio. Katharina, welche Regeln gelten denn nun für alle Bundesländer? Gibt es da eine Einigung?
Ja, also da gibt es eine Einigung bei mindestens zwei Punkten. Das eine ist einmal das Bußgeld, wenn jemand einen falschen Namen oder irgendwie einen Fake-Namen in dieses Kontaktformular im Restaurant oder in der Bar, in einer Bar eingibt. Also sagt, ich bin, weiß ich nicht, Markus Söder und ist es gar nicht. Oder eben eine falsche Adresse. Dann soll es da ein Bußgeld von mindestens 50 Euro geben, das aber die Betreiber übrigens zahlen müssen. Also nicht der Gast, sondern der Druck eben auf die Restaurants wird erhöht, das zu kontrollieren. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man sich darauf geeinigt hat, klar, man will keinen gesamten Lockdown mehr haben, sondern man möchte regional spezifische, man nennt es Hotspot-Strategie, die Angela Merkel so erläutert hat.
Wir wollen regional spezifisch zielgenau agieren und nicht wieder sozusagen einen Shutdown für das gesamte Land machen. Das muss unbedingt verhindert werden.
Ja, und dass man dieses Hotspot-System oder diese Hotspot-Strategie, die dahinter steckt, die sagt jetzt, dass bei einer bestimmten Infektionszahl bestimmte Maßnahmen greifen sollen, zum Beispiel, wenn es um öffentliche Feiern geht. Also wenn 35 Infektionen auf 100.000 Einwohner in 7 Tagen in einem Landkreis festgestellt worden sind, dann soll zum Beispiel bei öffentlichen Feiern die Zahl der Gäste auf 50 beschränkt werden. In privaten Feiern wird empfohlen, dringend empfohlen, hat Angela Merkel gesagt, 25. Und wenn die Zahl der Infektionen auf 50 pro 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen steigt, dann wird die Zahl bei Feiern im öffentlichen Raum oder in angemieteten Räumen auf 25 beschränkt. Und in privaten Räumen heißt es, wird empfohlen, 10 Personen maximal.
Ach, das sind ja ganz schön viele Zahlen, die da gerade irgendwie so im Umlauf sind. Korrigier mich, aber Hotspot-Strategie ist nichts anderes als Corona-Ampel?
So in etwa könnte man das nennen. Markus Söder hat es dann auch so genannt, aber der ist natürlich vorher damit auch hausieren gegangen. Andere fanden das jetzt wiederum nicht so gut. Für ihn ist das, glaube ich, eher ein politischer Sieg dann zu sagen, ich habe mich zumindest mit ein bisschen was durchgesetzt.
Gut, lassen wir das Shishi mal beiseite. In welchen Bundesländern wird es besonders streng?
Das muss man jetzt noch gucken, wie das Ganze dann tatsächlich in diesen Bundesländern jeweils ausgestaltet wird. Da hat Schleswig-Holstein zum Beispiel schon angekündigt, dass der Bußgeldkatalog, wenn jemand eine falsche Angabe gemacht wird, nicht mehr 50 Euro sind, sondern dass man sogar 1000 Euro zahlen muss. Und dann gibt es natürlich die Bundesländer, die sagen, wir haben noch zusätzliche Maßnahmen. Markus Söder zum Beispiel hat folgende genannt, die in seinem Bundesland stattfinden.
Mehr Maske, ganz klar, auf öffentlichen Plätzen, wie wir es machen. In den Schulen natürlich mehr, wird ausdrücklich beschrieben. Weniger Alkohol, das kann durch Sperrstunden, durch bestimmte Beschränkungen sein. Und eben auch die Einschränkung bei den gesamten Feiern.
Also das gilt auf jeden Fall für Bayern, wo die Infektionszahlen ja sehr hoch sind. Andere Bundesländer sind da eben nicht ganz so streng. Sachsen-Anhalt zum Beispiel hat gerade gesagt, wir haben ja zum Beispiel diese Kontaktlisten gar nicht. Bei uns kann dieses Bußgeld gar nicht stattfinden.
Okay, also es wird da hinauslaufen, wie die Maßnahmen in den einzelnen Ländern umgesetzt wird, weil ich stelle mir das auch schwierig vor, wer will das kontrollieren? 25 Personen in privaten Räumen als Obergrenze oder eben, dass man sich nicht Markus Söder in der Liste beim Restaurant nennt.
Ja, ganz genau. Das ist einfach jetzt wieder die große Herausforderung, die man hat. Also man kann natürlich dieses Bußgeld für die falschen Angaben ausgeben, aber wenn es am Ende nicht kontrolliert werden kann, weiß man auch nicht, wie viel es bringt. Also ich glaube, da ist natürlich dann wieder der Kniff zu sagen, die Betreiber müssen es zahlen. Und wenn man die dann erwischt, wenn dann tatsächlich mal ein Fall ist und es ist ein großer Stapel von falschen Angaben da, dann wissen die Restaurantbetreiber, müssen sie zahlen. Also da ist dann sozusagen die Kontrolle, wenn tatsächlich ein Vorfall ist. Aber an sich ist es natürlich wieder schwierig, wie bei vielen anderen Maßnahmen natürlich auch. Masken in der Bahn oder so kennen wir, das wird auch nicht flächendeckend immer kontrolliert. Auch die Quarantäne zum Beispiel, das sind Dinge, die einfach schwierig umzusetzen sind in der Kontrolle und wo man sehr auf die Bürger wiederum vertrauen muss.
Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidentin, Präsidenten der Länder, die haben sich heute beraten an diesem Dienstag virtuell weitere Schritte im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Es gibt Handlungsbedarf, nämlich der Herbst ist da und die Infektionszahlen steigen auch bei uns in Deutschland. Aber wie sieht es eigentlich in Sachen Corona in unseren Nachbarländern aus? Das wollen wir uns anschauen mit Franziska Zecher aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Franziska, vielleicht planen einige noch ihren Herbsturlaub in Europa. Wie sieht es da aus?
Also ich fange mal mit den Niederlanden an. Die haben gerade weitere Maßnahmen angekündigt, weil die Zahlen dort stark steigen. Derzeit haben die täglich rund 3000 positive Tests und das bei ungefähr 17 Millionen Einwohnern. Also da kann man schon sehen, was für ein Ausmaß das da erreicht hat. Da müssten jetzt Bars und Restaurants um 22 Uhr schließen und dürfen ab 21 Uhr keine neuen Gäste mehr einlassen. Und die Regierung, die hat die Menschen in den Niederlanden außerdem aufgerufen, möglichst Homeoffice zu machen. Und für Teile von Amsterdam und Rotterdam gilt eine Maskenpflicht jetzt auch im Freien. Im Rest des Landes wird ein Mund-Nasen-Schutz empfohlen und in Verkehrsmitteln, da ist er auch wie bei uns Pflicht. Und die Niederlande sind ja schon vor einiger Zeit von Deutschland zu einem Risikogebiet teilweise erklärt worden.
Also die Niederlande loggen sich teilweise wieder etwas ein. In Belgien, da ist ja die Hauptstadt Brüssel Risikogebiet mittlerweile, ne?
Ja, aber auch das restliche Land ist im europäischen Vergleich eher stark betroffen von der Corona-Pandemie. Also im ganzen Land gelten schon länger eine Reihe von Abstands- und Hygieneregeln. Wie auch in den Niederlanden übrigens behalten es sich die Behörden dort vor, eventuell auch Strände zu sperren. Und am Flughafen in Brüssel, da wird bei allen ankommenden Fluggästen erst einmal Fieber gemessen. Also wer da 38 Grad hat und drüber, der muss draußen bleiben. Ich schaue gleich weiter zu Frankreich. Da ist die zweite Welle auch sehr gravierend. Da wurden letzte Woche an einem Tag 16.000 Neuinfektionen registriert. Und auch hier gelten viele Regionen inzwischen als Risikogebiete und da sind dann die Maßnahmen natürlich auch entsprechend angezogen worden.
Wir wandern auf der Karte weiter runter und landen in der Schweiz und in Österreich, auch beliebte Kurzurlaubsziele. Was geht da oder was geht nicht? Zum Beispiel Wanderurlaub dieses Jahr?
Also den kann man da noch machen, aber man sollte sich, wie auch bei allen anderen Zielen übrigens, auf der Seite vom Auswärtigen Amt regelmäßig informieren. Zur Schweiz, da sind einzelne Kantone Risikogebiete und es gelten die üblichen Maßnahmen, also Abstand und Hygieneregeln. Und Mund-Nasen-Schutz sind in öffentlichen Verkehrsmitteln vorgesehen. Dazu gehören auch die Berggondeln. Auch in Österreich ist die Zahl der Infektionen wieder gestiegen und die Bundesregierung hat deshalb die österreichischen Bundesländer Wien, Tirol und Vorarlberg zu Risikogebieten erklärt. Neben der verschärften Maskenpflicht im öffentlichen Raum, dort dürfen dort in geschlossenen Räumen nur noch 10 Menschen zusammenkommen. Und, darauf wird auch hingewiesen, auch beim Wandern muss der Mindestabstand eingehalten werden.
Also man kann zusammenfassen und sagen, überall werden eigentlich die Maßnahmen angezogen, aber die Bewegungsfreiheit, korrigiere mich gerne, die wird erstmal nicht drastisch eingeschränkt, oder?
Also für die Länder, über die wir gerade gesprochen haben, trifft das zu. Aber in Spanien zum Beispiel, da ist die stark betroffene Hauptstadtregion Madrid. Und da dürfen die Menschen bestimmte Viertel nur noch verlassen, wenn sie zur Arbeit oder zum Arzt müssen oder wenn sie ihre Kinder zur Schule bringen. Und Parks und öffentliche Plätze sind da in diesen Vierteln komplett gesperrt. Also das Auswärtige Amt, das warnt inzwischen vor nicht notwendigen Reisen nach ganz Spanien.
Okay, also in Spanien wieder ein regional begrenzter Lockdown. Einen kompletten Lockdown gibt es hingegen in Israel.
Genau, seit letzter Woche. Und weil das Land gerade sehr stark von dieser zweiten Welle getroffen wird, ist es so, dass die Menschen dort ihre Wohnung oder ihr Haus wirklich nur noch für ganz wichtige Dinge verlassen dürfen. Aber dabei bleibt es nicht, es geht sogar noch einen Schritt weiter. Also jetzt war gerade dort der wichtige Feiertag Yom Kippur und da wurden die orthodoxen Tora-Studenten aufgefordert, in ihren Schulen zu bleiben und nicht zu ihren Familien zu fahren und zu feiern, um nicht das Virus in den oft sehr großen orthodoxen Familien zu verbreiten. Und Soldatinnen und Soldaten dürfen in Israel seit heute ihre Stützpunkte nicht mehr verlassen. Die Armeeführung, die will damit gewährleisten, dass das Land weiterhin abwehrbereit ist, denn auch unter Militärangehörigen hat sich das Virus inzwischen stark verbreitet.
Viele Länder verschärfen ihre Corona-Maßnahmen, weil die Infektionszahlen weiter steigen und wieder steigen. Die Übersicht dazu hatte Franziska Zecher aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova Update.
Da hatte ich nochmal Glück heute. Mein Bus, der kam nämlich, konnte zur Arbeit. Das war nicht überall in Deutschland so. In vielen Städten gab es nämlich heute Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr. U-Bahn, Straßenbahn, Busse, alles nicht gefahren oder einiges. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu diesem Streik aufgerufen. Johannes Döbbel aus unserem Team hat den Überblick für uns. Welche Städte und Regionen waren denn oder sind noch vom Streik betroffen?
Also zuerst mal die großen Städte. In Berlin zum Beispiel sind die Busse und Bahnen der BVG bis zum Mittag nicht gefahren. So ähnlich war es auch in Hamburg. In München sind alle U-Bahnen und rund die Hälfte aller Busse ausgefallen. Außerdem betroffen waren noch viele andere Regionen, also so rund um Kiel, Hannover, Magdeburg, Erfurt, Freiburg und weitere. In Brandenburg soll sogar 24 Stunden lang gestreikt werden. In vielen Städten in NRW ebenfalls. Da dauert der Streik also jeweils noch an. Teilweise fahren noch so ein paar Busse, wie bei dir, ne? Straßenbahnen fahren aber oft nicht. Dazu hat es in NRW auch noch geregnet heute. Viele waren deshalb mit dem Auto unterwegs und vor allem in den Städten gab es wirklich ordentliche Staus. Aber wie immer bei solchen Streiks des öffentlichen Dienstes waren die Züge der Deutschen Bahn und andere Verkehrsunternehmen, private Verkehrsunternehmen waren nicht betroffen. Die sind ganz normal, so wie sonst auch gefahren.
Was ist denn eigentlich da nochmal genau der Hintergrund der Warnstreiks? Fordert Verdi einfach mehr Geld für die Beschäftigten oder worum geht's?
Nee, es geht darum, wie der neue Tarifvertrag für die Beschäftigten ausgehandelt werden soll. Verdi fordert, dass es diesmal bundesweite Verhandlungen geben soll, also dass für alle Beschäftigten im ÖPNV ein Tarifvertrag verhandelt wird. Bisher ist es nämlich so, dass in den Bundesländern jeweils eigene Tarifverträge gelten und entsprechend dann neu ausgehandelt werden, also 16 Mal diese Verhandlungen für jedes Bundesland. Aus Sicht von Verdi haben sich dadurch aber in den vergangenen Jahren viele Regelungen so ein bisschen auseinander entwickelt, also zum Beispiel was Arbeits- und Urlaubszeiten angeht. Diese Regelungen sind also je nach Bundesland dann unterschiedlich, in einem Bundesland besser, in einem anderen etwas schlechter. Und das möchte die Gewerkschaft eben einheitlich für alle Beschäftigten in Deutschland haben.
Was sagen denn diejenigen dazu, die Busse und Bahnen betreiben, also die Kommunen?
Ja, die lehnen das ab mit der Begründung, dass bei den regionalen Tarifverhandlungen in den verschiedenen Bundesländern, die es ja jetzt schon gibt, sowieso dann die gleichen Themen behandelt würden, die eben auch bei so einer bundesweiten Verhandlung dann auf den Tisch kämen. Also die Arbeitgeberseite, die kommunalen Betriebe, die wollen weiterhin bei dieser regionalen Tarifvertragsverhandlung bleiben und wollen nichts Bundesweites haben.
Heute, an diesem 29. September, gab es Warnstreiks und gibt es immer noch. Viele Busse und Bahnen fahren nicht in den deutschen Städten. Johannes hatte den Überblick für uns.
Deutschlandfunk Nova Update.
Joe Biden hat trainiert, Donald Trump angeblich nicht. Ja, vielleicht verlangt der US-Präsident auch deshalb einen Dopingtest von seinem Herausforderer Biden. Es geht um das erste TV-Duell der Biden heute, 36 Tage vor der Wahl. Und ja, Trump hat seinen Rivalen Biden in der Tat auf Twitter aufgefordert, er möge doch bitte einen Drogentest machen. Seine Begründung, Bidens Auftritte seien extrem wechselhaft. Es gibt gleich eine ganze Menge an Themen, die Trump und Biden sich heute Nacht um die Ohren hauen werden. Und wir sortieren das für euch zusammen mit unserem Korrespondenten aus Washington, mit Thilo Kössler. Thilo, es heißt, es gibt eine Schlammschlacht. Mit welchem Schlamm wird geworfen?
Also Joe Biden weiß, glaube ich, was auf ihn zukommt. Donald Trump wird angreifen, er wird versuchen, ihn als Verfechter linker Thesen zu attackieren und als Büttel der linken Fraktion innerhalb der Demokratischen Partei. Biden weiß, dass Donald Trump auch nicht davor zurückschrecken wird, persönlich zu werden, ihn als Kandidaten darzustellen, der mental nicht mehr auf der Höhe ist und deshalb ungeeignet für das Amt des Präsidenten. Darauf hat sich Joe Biden eingerichtet. Also auf der Seite Trumps wird sicherlich dieses Sozialismus-Thema eine Rolle spielen gegen Joe Biden. Dann das Thema, dass Biden zu China-freundlich sei. Und er wird auch vor Verschwörungstheorien nicht zurückschrecken. Das Thema Ukraine und die Rolle von Hunter Biden, dem Sohn von Joe Biden, wird sicherlich hier auch nochmal zur Sprache kommen. Mhm. Auf der Seite Bidens wird es sicherlich so sein, dass er auf die großen Themen kommen wird, auf Corona. Er wird ganz klar sagen, diese Corona-Krise, das ist die Krise Donald Trumps. Er hat komplett versagt. Die 200.000 Toten, die es hier jetzt mittlerweile gibt, die sind Donald Trump anzulasten.
Brisante Geschichte diese Woche auch aus der New York Times. Die kommt nämlich mit einer Enthüllungsstory um die Ecke und sagt, Trump hätte über Jahre hinweg Steuern hinterzogen. Ist Trump denn der Angezählte in diesem TV-Duell?
Das ist so. Donald Trump ist in der schlechteren Position. Er muss erstens seine Amtszeit verteidigen und das ist eine schlechte Bilanz. Die 200.000 Corona-Toten habe ich ihm schon gesagt. Jetzt ist auch seine angebliche Wirtschaftskompetenz durch diese Teilveröffentlichung der Steuerunterlagen durch die New York Times ins Gerede gekommen. Er hat massiv Schaden genommen. Zweitens, das darf man nicht vergessen, Donald Trump liegt in Umfragen kontinuierlich 7-10% zurück hinter Joe Biden. Biden führt auch in den meisten Swing States, also in den Wechselwählerstaaten. Vorhin kam die Meldung, dass er in Pennsylvania, ganz wichtiger Staat im Mittleren Westen, im Rust Belt, mit 54% führt. Das heißt, die Parole hier, Donald Trump ist in deep trouble. Mhm. Donald Trump muss angreifen, er muss versuchen, das Ruder heute Abend rumzureißen.
Solche TV-Duelle gibt es immer wieder vor den Wahlen. Jetzt ist es heute so, jedes Thema bekommt 15 Minuten, jeder Kandidat 2 Minuten lang Zeit zu antworten, aber mal ehrlich, hat es irgendwie in der Geschichte in Amerika, hat es das schon mal gebracht, TV-Duelle, haben das Leute überzeugt?
Also grundsätzlich gilt, Debatten kann man nicht gewinnen, aber man kann sie gründlich verlieren. Zunächst mal verändern, das zeigt die Erfahrung, die Debatten, das Stimmungsbild nicht mehr. Es lassen sich keine Veränderungen in den Umfragen feststellen. Debatten haben bei weitem nicht den Einfluss wie zum Beispiel Parteitage. Aber man kann eben einen bösen Flop landen. Es hat zum Beispiel 1960, das ist eine ganz berühmte Geschichte, John F. Kennedy, der jugendlich wirkte, gegen Vizepräsident Nixon, der schwitzend vor den Kameras saß, unrasiert war. Nixon hat die Wahl verloren. Das ähnlich war es bei George W. Bush gegen Al Gore im Jahr 2000. Da kam Al Gore als absoluter intellektueller Unsympath rüber. Auch das ging zulasten, wie man weiß, diese Wahl zulasten Al Gores.
Die erste Fernsehdebatte zwischen Donald Trump und Joe Biden findet heute Nacht statt, 3 Uhr. Könnt ihr den Stream euch anschauen, zum Beispiel auf tagesschau.de oder bei Phoenix. Oder ihr wartet einfach bis morgen früh. Wir sortieren das natürlich für euch und sagen euch dann in unserer Frühsendung bei Diane Hilscher, was wichtig war. Was wichtig wird, hat uns an dieser Stelle unser Korrespondent aus Washington, Thilo Kössler, gesagt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Strahlender Atommüll beschäftigt Deutschland seit gestern. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung hat einen Bericht vorgelegt, wo es denn zumindest geologisch möglich wäre, bei uns den Müll zu lagern. Das Lager soll zudem, wenn es fertig ist, für 1 Million Jahre sicher sein. Atomsemiotik heißt diese wissenschaftliche Disziplin, die sich mit der Frage beschäftigt, wie man Dinge eigentlich für später sicher und kenntlich macht. Johannes Döbbelt aus unserem Team hat sich diese Kommunikation mit der Zukunft genauer angeschaut für uns. Einfach mal einen Pflock in der Erde, Schild reinrammen, wird ja beim Atommüll nicht gehen, oder?
Nee, das reicht tatsächlich nicht, denn wir wissen ja zum Beispiel gar nicht, ob die Menschen in 10 oder 100.000 Jahren noch unsere Sprache von heute verstehen oder auch, ob die überhaupt noch wissen, was Atommüll ist. Ist ja durchaus denkbar, dass so ein Wissen auch mal verloren gehen kann, also durch Kriege, Naturkatastrophen oder durch alles, was der Klimawandel so mit sich bringt. Und wenn wir mal überlegen, wenn uns jetzt ein Mensch aus der Steinzeit eine Botschaft hätte übermitteln wollen, die würden wir heute wahrscheinlich auch nicht mehr verstehen, ne? Und das ist jetzt noch nicht 1 Million Jahre her, sondern gerade mal so mehrere tausend Jahre.
Was hat denn die Wissenschaft sonst so an Lösungen entwickelt?
Also diese Fachrichtung, die Atomsemiotik, die beschäftigt sich seit den 80er Jahren mit der Frage. Und damals gab es auch ziemlich kuriose Vorschläge. Zum Beispiel war eine Idee, eine Katze zu züchten, die auf radioaktive Strahlung reagiert. Und zwar so, dass sich die Farbe ihres Fells verändert, wenn sie Strahlung abbekommt. Also die könnte dann da so rumlaufen über dem Endlager und die Menschen in der Zukunft würden merken, Moment, eine strahlende Katze, hier stimmt was nicht, hier ist irgendwas Gefährliches. Das ist aber, wie gesagt, eher so die skurrile Ecke. Andere Ideen waren zum Beispiel einfach klassische Symbole zu verwenden. Das hat mir mal Cornelius Holthoff in einem Interview erzählt. Der ist Archäologieprofessor in Schweden und forscht da eben auch zur Atomsemiotik.
Damals ging man davon aus, dass die Botschaft, die man also über Hunderttausende von Jahren vermitteln muss, dass die darin besteht, Menschen zu warnen, zu graben. Also da gibt es so Totenköpfe und andere Warnsignale, kleine Comics, von denen man dachte, dass man die noch verstehen könnte.
Ja gut, das klingt ja erstmal ziemlich universell verständlich.
Ja, aber auch da gibt es ein Problem, denn sowas kann ja auch dazu führen, dass Menschen dadurch erst so richtig neugierig werden und denken, Totenkopf, das ist ja spannend, guck ich doch mal nach, was da unten ist, graben wir mal ein bisschen. Cornelius Holthoff sagt, die Archäologen, die zum Beispiel als erste die Pyramiden im alten Ägypten erkundet haben, die haben sich damals von ähnlichen Warnungen in den Pyramiden ja auch nicht abhalten lassen. Also zum Beispiel von sowas wie, der Fluch des Pharaos wird über dich kommen, wenn du hier reingehst, die sind natürlich trotzdem reingegangen.
Okay. Okay, also wenn es die Katze nicht ist, die auf radioaktive Strahlung reagiert und der Totenkopf auch nicht, was dann die Lösung?
Also mittlerweile sagt die Wissenschaft, wir brauchen ganz viele Hinweise und auch Informationen gleichzeitig. Also Stichwort Redundanz. Also denkbar ist zum Beispiel einmal die Infos zum Endlager in so verschiedenen Bibliotheken und Archiven einzulagern. Und zwar am besten in digitaler Form und auch noch ganz klassisch, so analog auf Papier. Weil Papier deutlich länger hält als eine DVD oder eine Festplatte. Jetzt, die sind ja nach so ein paar Jahrzehnten irgendwann Schrott. Bücher halten dagegen bei guter Pflege dann schon so ein paar Jahrhunderte.
Aber Papier kann verwittern oder verbrennen.
Stimmt, deshalb gibt es auch die Idee, gleichzeitig dann noch große Steintafeln oder Steinblöcke aufzustellen mit Symbolen oder eben aufgeschriebenen Hinweisen. Sowas soll zum Beispiel auch in den USA, in New Mexico gemacht werden. Da soll ein unterirdisches Endlager für Atommüll entstehen und darüber sollen so 8 Meter große Gesteinsblöcke, also Riesendinger, aufgestellt werden mit so einer kurzen Botschaft drauf in 7 verschiedenen Sprachen. Und zwar steht dann da: Hier liegt gefährlicher radioaktiver Abfall, auf keinen Fall graben oder bohren. Mhm. Noch eine andere Idee hat der Geologe Markus Buse aus Zürich. Der hat vorgeschlagen, über dem Endlager unzählige Tonscherben zu vergraben, die jeweils, also auf jeder Scherbe, die wichtigsten Informationen über den Atommüll enthalten sollen.
Ton ist nicht interessant in dem Sinn als Sammelobjekt, es ist etwas Wertloses. Also wenn man da Millionen von Objekten in der Gegend von diesen Endlagen untief vergraben kann, kann man den Standort zumindest von oben her einigermaßen sicher markieren und über sehr, sehr lange Zeiten, weil diese Millionen von Objekten werden dann nicht eingesammelt.
Außerdem ist dann noch wichtig, das Wissen von einer Generation zur nächsten weiterzugeben. Das geht dann zum Beispiel über den Unterricht in der Schule oder auch über so jährliche Gedenktage, die die Menschen dann auch mit entsprechenden Zeremonien oder Ritualen begehen könnten. Also zum Beispiel sowas wie ein Achtung-Atommülltag oder so, wo dann über das Ritual, also über die Tradition, das Wissen über die Gefahren des Mülls von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird.
Man muss halt davon ausgehen, dass Kalender dann immer kalendergleich bleibt und nicht sich irgendwann mal in Millionen Jahren die Uhrzeit oder der Tag ändert. Also es gibt auf jeden Fall viel Forschung dazu, wie man das Wissen über Atommüllendlager bewahren kann, auch in die Zukunft hinein und das für andere deutlich macht, wo denn eigentlich jetzt dieser strahlende Müll vergraben liegt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute ist eine verdammt teure Toilette ins All geflogen. Zur ISS. Die Crew dort bekommt nämlich eine neue. 23 Millionen Dollar hat die gekostet, also rund 20 Millionen Euro. Sie ist ungefähr so groß wie ein Wohnmobilklo und soll später eben dann auch mal in anderen Raumfahrzeugen verbaut werden, wenn sie den Test auf der ISS besteht. Ich habe darüber heute mit Johannes Weppler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gesprochen. 23 Millionen Dollar. Wollte wissen, warum die Toilette so teuer ist.
Ja, das Ganze ist natürlich eine ganz besondere Toilette. Und diese muss natürlich ganz stringente Anforderungen erfüllen. Und die Entwicklung dieser Toilette hat eben insgesamt so viel gekostet.
Welche Anforderungen gibt es an die Toilette?
Zum einen muss sie sehr kompakt und leicht sein, um eben beim Start möglichst wenig Platz wegzunehmen, um wenig Masse wegzunehmen. Zum anderen muss sie aber auch sehr zuverlässig sein. Wir können ja keinen Klempner zur Raumstation schicken, wenn dort irgendwas gemacht werden muss. Und sie muss natürlich auch sehr vielen Sicherheitsanforderungen erfüllen, weil sie eben in einem Raumschiff mit Astronauten betrieben wird.
Jetzt kann man sich dazu ein paar Fotos im Netz anschauen. Sieht nicht nach einer einfachen Toilette aus. In der Tat nicht. Keine Schüssel, keine Klobrille und Spülkasten. Das sucht man auch alles vergeblich. Wie funktioniert denn eigentlich so ein Weltraumklo?
Ja, das ganz Wichtige bei einem solchen Weltraumklo ist natürlich, dass wir dort Schwerelosigkeit haben. Das heißt also, anders als auf der Erde fallen nicht alle Dinge auf dem Boden. Dementsprechend fallen eben auch diese Ausscheidungen nicht einfach auf den Boden. Und das Ganze funktioniert dann so, dass die jeweiligen Ausscheidungen abgesaugt werden, durch ein Gebläse.
Und wo kommt dann der Urin und die Fäkalien hin?
Die Sachen werden in großen Tanks gesammelt. Der Urin wird gefiltert und schlussendlich auch wieder als Brauchwasser und als Trinkwasser aufbereitet. Bei den festen Rückständen ist es so, dass da die Flüssigkeit raus extrahiert wird und die dann auch wieder aufbereitet wird. Und die festen Bestandteile werden dann irgendwann entsorgt.
Und dieses neue Modell, was kann das denn besser als das alte? Ich habe gelesen, soll wohl auch ein bequemerer Sitz sein.
Genau, es ist zum einen kompakter als das alte Modell. Der Sitz ist vor allem für weibliche Astronauten ergonomischer, bequemer gestaltet worden. Und man hat diese Toilette entwickelt, um sie eben später auch in anderen Raumschiffen einsetzen zu können, vor allem für Missionen zum Mond.
Mit dem Raumfahrzeug Cygnus ging es heute zur ISS erstmal für eine Toilette, die dort erprobt werden soll und 23 Millionen Dollar kostet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.